Ich freue mich, heute Morgen nun schon zum zweiten Mal hier bei euch zu sein. Ich heiße, wie gesagt, Annika Eichstädt und ich bin 23. Ich studiere an der Theologischen Hochschule in Elztal Theologie. Da bin ich mittlerweile im Master. Und ich wurde eben daran erinnert, dass ich ja, glaube ich, vor 1,5, 2 Jahren schon mal bei einem Online-Zoom-Gottesdienst hier in dieser Gemeinde gepredigt habe. Und damals krabbelte noch mein mittlerweile Mann hinter mir unter der Kamera auf dem Boden, damit er bloß nicht ins Kamerabild reinkommt und uns ablenkt. Also wer sich da vielleicht noch dran erinnern kann, das waren wir. Ja. Ich dachte mir, zum Anfang der Predigt mache ich eine kleine Umfrage mit euch oder ein Spiel. Und zwar werde ich euch gleich ganz verschiedene Sachen nennen. Und wenn diese Sache in euch Freude auslöst, dann dürft ihr gerne einmal aufstehen. Und dem es nicht mehr so leicht fällt, aufzustehen, der kann auch einfach eben seine Hand heben. Also, ich nenne euch jetzt den ersten Begriff: Freunde. Und alle Leute, die Freude haben an ihren Freunden, die dürfen gerne aufstehen oder die Hand heben. Ah, da sehe ich, das sind schon ganz, ganz viele Leute. Schön. Dann dürft ihr euch gerne wieder setzen oder die Hand wieder runternehmen. Wer von euch hat denn Freude am Angeln? Ihr zu Hause am Bildschirm dürft natürlich auch aufstehen oder euch zumindest freuen im Inneren. Okay, ich sehe keine großen Angler hier. Interessant. Wer von euch liest denn gerne Bücher? Das sind wieder ganz viele. Da steht sogar einer auf, der sonst die Hand gehoben hätte. Schön. Übrigens, wir sind ja hier bei Freude. Und wenn etwas in euch ganz viel Freude auslöst, dürft ihr auch gerne mal jubeln. Ich weiß, das fällt uns öfters mal schwer, so viel Freude auszudrücken. Aber ihr könnt es ja gerne mal wagen. Wer von euch hat denn Freude an Haustieren? Okay, okay. Nicht ganz so viele, aber ein paar, immerhin. Und wer von euch hat denn Freude am Kochen? Gerne aufstehen oder die Hand heben. Okay. Und alle, die jetzt nicht aufgestanden sind oder die Hand gehoben haben, merkt euch das, wer gerade aufgestanden ist. Ihr lasst euch dann mal einladen zum Essen. Sehr cool. Und wer von euch hat Freude an Regen? Ich glaube, wir brauchen auch ganz dringend mal wieder Regen. Ja, das sind doch auch wieder ein paar. Schön, dürft ihr euch wieder setzen. Und letzte Frage: Wer von euch hat Freude an Kuchen? Oh, ein Jubeln. Sehr schön. Okay, das sind auch wieder ganz viele. Schön. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, spätestens jetzt seid ihr alle wach. Was hat dieses Spiel also nun mit unserer Predigt heute zu tun? Das Predigtthema heute lautet: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wir konnten uns eben beim Spiel so schön aussuchen, was uns Freude macht und was vielleicht eher nicht so. Nicht alles im Leben macht uns nun mal Freude. Wie soll man sich also bitteschön immer freuen? Und was heißt es, sich im Herrn immer zu freuen? Muss ich als Christ also dauerhaft jubelnd oder grinsend durch mein Leben ziehen? Oder wie mache ich das trotz aller Schwierigkeiten? Es kann doch niemand alle Tage seines Lebens laut jubelnd durch die Welt ziehen. Und all diesen Fragen werden wir jetzt in der Predigt auf den Grund gehen. Zuallererst werden wir uns den Predigttext anschauen. Der steht in Philipper 4, Verse 4 bis 7. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott kommen. und beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Was ist Freude überhaupt? Mein guter Freund Wikipedia sagt, Freude ist eine Emotion, die als Reaktion auf eben eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche angenehme Situation entsteht. Und je nach Intensität äußert sich die Freude als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Wikipedia beschreibt also vor allem die Freude, die nach außen hin sichtbar wird. Aber im Leben folgt eben nicht ein Hoch dem nächsten. Niemand geht von einer coolen Sache zur nächsten. Oder sehr modern ausgedrückt, kein Leben gleicht einer Instagram-Story, wo ein Highlight dem nächsten folgt, wo man mit den coolsten Leuten an den schönsten Orten unterwegs ist, immer bei tollem Sonnenschein und wo man die krassesten Dinge unternimmt. Sondern das Leben ist voll von allerhand langweiligen oder auch blöden Dingen, die passieren. Blöde Sachen, die passieren und Leid, mit dem man konfrontiert ist, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, aber auch im persönlichen Raum, wie Geldsorgen, Probleme in der Schule, im Studium oder auf der Arbeit, Einsamkeit, Liebeskummer, Krankheit oder der Tod eines Angehörigen. Ich gehe mal davon aus, dass wir gemeinsam diese Liste mit diesem ganzen persönlichen Leid noch endlos erweitern könnten. Wie kann ich als Gläubiger also in dem ganzen persönlichen und weltweiten Leid trotzdem voller Freude sein? Und das in Gott, im Herrn. Aus meiner Sicht meint Freude in unserem Predigttext nicht unbedingt das, was wir heute unter Freude verstehen. Freude ist eben nicht immer etwas, was man von außen ganz klar sehen kann. Diese Freude aber, die in unserem Predigttext erwähnt wird, meint hier eher ein Grundgefühl, das durch Gewissheit und Hoffnung in Gott entsteht und gar nicht unbedingt durch punktuelle schöne Momente. Gewissheit, wie es eben in Vers 4 heißt, dass wir zum Herrn gehören, dass Gott für uns in jeglicher Lebenslage da ist. Gewissheit, dass Gott uns nie, niemals alleine lässt. Und wir haben auch die Gewissheit, dass Gott die Welt ganz fest in seinen Händen hält. Und Hoffnung auf der anderen Seite ist unser Wissen, dass sich vieles noch zum Guten ändern wird, dass nämlich Gott letztlich das Sagen hat und dass seine Gerechtigkeit am Ende siegt. Ich finde, die Bedeutung von dieser Gewissheit und Hoffnung in Gott werden im folgenden Text in Habakuk 3, Verse 17 bis 19 ganz gut verdeutlicht. Das werde ich jetzt mit euch lesen. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott der Herr macht mich stark. Die Aufforderung zur eigenen Freude des Propheten Habakuks ist deshalb so beeindruckend, da sie vor dem Hintergrund der Erfahrung einer riesigen Katastrophe steht. Freude und Trauer sind also offenbar nicht allein abhängig von den äußeren Umständen und auch nicht von der Stimmung in mir. Da gibt es eine Tiefenschicht in uns, die sich auch bei wirklich schwierigen Umständen und bei absolut mieser Stimmung von Gottes Geist zu Freude berühren lässt. Es ist keine Interaktion mit anderen Menschen, kein Angeln, Bücher lesen, Haustiere, Kochen, Regen, Kuchen und so weiter, was eben diese Freude in Habakuk auslöst. Es ist Gottes Wirken an ihm, was Habakuk so freudig und zuversichtlich macht. Der Heilige Geist ist es, der dem Propheten eben ein Urvertrauen und dadurch eine solche Freude an Gott schenkt. Es ist also die vom Heiligen Geist gewirkte Gewissheit und Hoffnung in Gott, das, was am Ende idealerweise meine Grundstimmung und meine Grundhaltung bestimmt. Zum Beispiel, was den Krieg in der Ukraine angeht, habe ich irgendwo ganz tief noch in mir die Hoffnung, dass am Ende doch das Gute siegen wird, dass Gott seine Gerechtigkeit durchsetzen wird. Ich habe die Hoffnung, dass irgendwann kein Krieg und kein Hass mehr herrschen wird, sondern dass Gottes Friede und seine Liebe über allem stehen werden. Und ich habe die Gewissheit, dass Gott absolut dort und auch in allen anderen Krisen und Kriegsgebieten ist und auch wirkt. Ich hoffe und vertraue beispielsweise auch darauf, dass Gott über jeglicher Krankheit steht. Ich weiß, dass er uns heil machen möchte und dass er dies auch wahr machen wird. Mit diesen Beispielen will ich nicht sagen, dass wir Christen blauäugig durch die Welt ziehen sollten. Das können wir nicht und das sollten wir auch nicht. Das Leid ist nun mal Teil unserer Welt. Der Text in Philippa will uns lediglich dazu ermutigen, dass wir eben ein Grundvertrauen in Gott haben dürfen. Auf der anderen Seite kenne ich es aber auch sehr gut, wie schnell das geht, dass man den Kopf in den Sand steckt und dass man nur noch alle Ärgernisse, Krankheit und Leid sieht. Manchmal reicht auch das Grundvertrauen in Gott nicht aus, um Hoffnung schöpfen zu können. Es kann auch sein, dass das Grundvertrauen in Gott langsam verschwindet, dass es sich auflöst. Die Situation scheint ausweglos zu sein. Man hat das Gefühl, völlig alleine und hilflos dazustehen. Und trotz der vielen Gebete scheint sich nichts zu tun. Manchmal müssen wir Situationen einfach hinnehmen. Wieso? Keine Ahnung. Das ist eine ganz schwierige Frage, warum Gott das zulässt. Wenn ihr daran näheres Interesse habt, darüber mehr zu erfahren oder darüber zu diskutieren, dann fragt eure Pastoren. Ich gebe es gerne an sie ab, das Thema. Naja, aber leider durfte ich selber bereits auch feststellen, dass in solch schweren Lebenssituationen, vor allem wenn sie immer länger und länger andauern, dass irgendwann die Gewissheit und Hoffnung in Gott sich auflösen. Es fühlt sich so an, als würde die Situation einen immer mehr und mehr aussaugen und kraftlos machen. Und so kommen natürlich auch immer mehr Zweifel Gott gegenüber hervor. Bist du überhaupt da? Siehst du nicht, wie ich oder wie die Leute um mich herum leiden? Wieso greifst du nicht ein? Wieso hilfst du nicht? All diese Fragen sind absolut berechtigt. Und ich möchte dir sagen, dass es auch absolut in Ordnung ist, diese anklagenden Fragen Gott zu stellen. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir den Blick versuchen sollten, wieder auf Jesus zu richten. Auch wenn wir zweifeln, auch wenn wir sprachlos sind und vielleicht auch gar nicht mehr wissen, was wir überhaupt noch sagen sollen zu Gott. Ich möchte nun noch eine weitere Bibelstelle mit euch lesen. Sie steht im 4. Buch Mose, Kapitel 21, Verse 4 bis 9. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk. Und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte also eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Auch wieder ein sehr schwieriger Text, wenn wir uns diesen Leidensaspekt anschauen. Und ich hoffe, dass ich euch damit nicht zu sehr verschrecke. Aber ich finde diesen Text dennoch sehr spannend. Den Israeliten geht's unglaublich schlecht. Sie haben die Nase voll und keinen Bock mehr, weiter durch die Gegend zu ziehen. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber Gott gibt ihnen ein weiteres Leid in Form dieser Schlangen. Aber Gott ist auch derjenige, der ihnen wieder hilft, der ihnen Heilung schenkt, auch in Form von Schlangen. Diese Bibelstelle wird öfters als Andeutung zu Jesus am Kreuz interpretiert. Die Heilung, welche die Israeliten durch den Blick auf die Schlange erfahren, mag bildhaft auch für das Heil stehen oder verstanden werden, das Jesus durch seinen Tod am Kreuz erwirkt hat. Jesus hängt am Kreuz, also auch erhöht, so auch wie diese bronzene Schlange an einem Holz erhöht hingehalten wird, auf welches das Volk schauen soll. Wir Gläubigen erfahren auch Heilung und Freude, wenn wir auf den Gekreuzigten blicken, wie auch die Israeliten auf die Schlange blickten. Ich möchte einfach euch sagen mit dieser Bibelstelle, dass ihr in jeglicher Situation den Blick auf Jesus richten könnt. Denn Jesus möchte uns wieder diese Hoffnung und Freude in ihm geben, dass er dieses Wissen, dass er absolut da ist, dass er alles in der Hand hat und dass es gut werden wird. In der Not auf Jesus zu blicken, das mag ziemlich schwierig sein. In der Not auf Jesus zu blicken, muss nicht unbedingt heißen, Lobpreis zu machen. Vor allem, wenn einem die Texte gerade sehr schwer fallen, mitzusingen oder mitzudenken. Den Blick auf Jesus zu richten in der Not muss auch nicht unbedingt heißen, dass du ganz, ganz intensiv beten musst. Manchmal fehlen uns die Worte. Vielleicht ist das Einzige, was du gerade noch über die Lippen bringen kannst, ein Seufzen. Und was spricht dagegen, ein Gebet einfach mal aus ein, zwei Seufzern bestehen zu lassen? Ich denke, damit hast du Gott schon alles Nötige gesagt. Und das reicht auch total aus. Ja, es ist also zugegebenermaßen sehr schwer, sich immer zu freuen und erst recht sich im Herrn immer zu freuen. Einige Erlebnisse und Lebenssituationen machen es schwer bis gar unmöglich, die Hoffnung und Gewissheit in Gott beizubehalten. Bei der Predigtvorbereitung musste ich sehr an das Lied »Von guten Mächten« von Dietrich Bonhoeffer denken. In diesem Liedtext heißt es: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Text dieses Liedes ist ein geistliches Gedicht des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Er verfasste es Ende 1944, während er in der Gestapo-Haft saß. Es ist sein letzter erhaltener theologischer Text vor seiner Hinrichtung im April 1945. Dieser Mann schrieb also diesen krassen, hoffnungsvollen Text, während er im Gefängnis saß. Und ich glaube, ihm war sicherlich total klar, dass er da wohl nie wieder herauskommen wird. Bonhoeffer richtet den Blick weg von seiner Situation hin zu Jesus und der Hoffnung und Gewissheit, die er in ihm hat. Ich möchte noch einmal diesen Satz vorlesen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Dass er diesen Text in seiner Situation total ehrlich und ernst gemeint schreiben konnte, ist für mich ein riesiges Wunder. Ich möchte dich nun dazu einladen, während gleich das Lied gespielt wird, zu überlegen, welche Sache du vor Gott bringen möchtest. Welche Situation, welche Sorgen du eventuell wenigstens für diesen Moment abgeben möchtest an ihn, um in seine Freude einzutauchen. Bitte Gott doch in einem kurzen und simplen Gebet darum, dir ihm dieses Grundvertrauen zu geben und das Wissen, dass er über all deinen Sorgen und all deinen Krankheiten steht. Oder vielleicht magst du auch einfach nur seufzen. Ich wünsche euch, dass ihr all das mit in die kommende Woche nehmt. All diese Hoffnung und das Grundvertrauen, diese Freude, egal ob diese Freude ganz klar nach außen hin sichtbar wird oder ob du einfach nur still in dir dich an Gott freust. Gott ist da und das ist ein riesiger Grund zur Freude. Halleluja und Amen.